aber dass dann Schlafsäcke verrissen werden, dass Leute, also ich habe Leute erlebt, die direkt zurückgekommen sind, dass Leute verblühte Rücken haben. Man muss sich immer sehr bewusst sein, eben, dass man wie mehrfach privilegiert in dieser Situation ist. Die Aufmerksamkeitskurven, they are a bitch.
Das wird heute ein bisschen vielschichtig. Herzlich willkommen zum Surprise-Tag. Da geht es das mal um die Geschichte von Idris Niazi. Der ist geflüchtet aus Afghanistan und mittlerweile, so ist auch der Titel von seiner Geschichte, angekommen. Seine Geschichte aufgeschrieben hat der Benny von Biel. Und der Journalist, der Benny, der hat den Idris nicht in der Schweiz erstmal getroffen, sondern in Belgrad, auf der sogenannten Balkanroute, wo aber hier schon wieder zu war. Viele Menschen sind dort mal auf der Flucht in der serbischen Hauptstadt gestrandet. Und über Erinnerungen von Benny, der viele Geschichten erlebt und geschrieben hat in dieser Zeit, reden wir dann auch noch. Wir machen dann auch noch den Vergleich zu heute, zu den Flüchtlingscamps, wie zum Beispiel Moria in Griechenland, wo, so scheint es auf jeden Fall, nur noch unsere Aufmerksamkeit gewinnen können, wenn die Lage so richtig eskaliert, wie mit dem Brand vor ein paar Wochen. Aber genug geredet, startet wir jetzt mit dem Tag über die Geschichte im Heft, der Idris Niazi, porträtiert von Benny von Biel. Viel Spass! Du und der Idris, ihr habt euch als erstes in Belgrad getroffen, wo er als Flüchtling gestrandet ist, sozusagen, hat einen steilen Weg hinter sich. Mittlerweile angekommen, wenn man den Text liest, den du geschrieben hast über ihn, wirkt er total zufrieden und seine Geschichte wirkt auch so ein bisschen wie ein Märchen. Kommt es dir manchmal auch so vor, wenn du so aufschreibst?
Also, ja, es ist natürlich so, es geht nicht allen so wie im Idris. Es ist ja nicht so, dass man jetzt das muss, wie soll ich sagen, das ist ja mega schön für ihn, ist er so zufrieden. Ich sage nicht, dass er kein Problem hat im Leben, aber andere Leute sind nicht auf die gleiche Art und Weise zufrieden. Es ist tatsächlich so, also ich meine, auch der Aspekt mit dem Brand, den er erlebt hat in Basel, also wo er ist dran hergelaufen und ich weiss das, weil dort Leute dabei waren, die ich sehr gut kenne. Er ist dort so dran hergelaufen, im Nebenhaus hat es gebrannt und er ist einfach ins Haus eingestiegen und hat die Frau dort rausgeholt. Das klingt tatsächlich so wie eine sehr schlechte Geschichte, wenn sie nicht wahr wäre. So. Also es klingt wie blumste Heldenfilmli.
Das stimmt tatsächlich, weil er dort eigentlich einen Held gespielt hat, aber dann, das liest man noch im Detail im Text.
Hat, genau. Also er hat weh, ich weiß nicht, ob man von Held reden kann, aber er hat ja nicht in dem Sinn einen Held gespielt, er hat einfach wirklich in dieser Situation so gehandelt, wie man es, ja.
Wenn man es in einem Actionfilm würde sehen, so einem Feuerwehrfilm oder so, genau. Und trotzdem spürt man jetzt auf den ersten Blick bei diesem Text, natürlich sagst du eben, er hat auf seiner Flucht ganz viel Krasses erlebt, in der Ägäis, im Meer gewesen, also ich würde sagen, der hat auch sehr viel Glück gehabt, würde ich sagen. Und trotzdem spürt man so keine Verbitterung, ist er einfach so extrem dankbar, was würdest du sagen, dass es einfach so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist?
Ich denke nicht, also dankbar, wem, ja, vielleicht, also er ist schon nicht ein unreligiöser Mensch, aber ich glaube, grundsätzlich ist er einfach jemand, wo sehr, sehr in der Gegenwart lebt, also wo sich dann nicht wie mega grämt damit, eben wie das denn genau gesehen ist auf seiner Flucht, wie lange er, also wie eine Glücklichkeit, dass er irgendwie dort aus dem östlichen Mittelmeer rausgezogen ist, wo er im Wasser getrieben ist, wenn er quasi dann in Belgrad festgesessen ist, wenn er in der Schweiz hat müssen fürs Fahren warten. Er ist einfach jemand, wenn ich quasi ihn darauf anspreche, dann erzählt er das, aber er ist jetzt niemand, wo sich ewig um das, also wo sich jetzt würde irgendwie um das kreisen und die ganze Zeit an das Denken in dem Sinn ist er jemand, wo sehr kann im Jetzt leben, obwohl es natürlich auch weiterhin mitbekommt und obwohl er auch nicht naiv gegenüber den Behörden ist, ob jetzt der Schweizer Behörde oder irgendwie der europaweiten Asylflüchtlingsrepressionspolitik.
Ihr habt euch getroffen, weil du von 2016 bis 2018 immer wieder auf Belgrad gereist bist, als Helfer, aber eben auch als Journalist, hast von dort berichtet. Ist er dort mal schon sehr hoffnungsvoll gewesen, was seine Reise angeht? Was würdest du sagen?
Nein, dort mal, ich glaube nicht mehr. Also es ist ja wie eine mega grausame Situation. Vielleicht so ein bisschen zum Kontext geben, oder? Es sind immer zwischen 1000 und 3500, vielleicht 4000 Leute sind während dieser Zeit in Belgrad festgesessen, haben es teilweise dutzende Mal probiert, nach Ungarn einzureisen, nach Kroatien einzureisen. Es sind eben, also die ungarische Grenze ist schon 2016 militarisiert gesehen. Es hat Berichte gegeben von dass Hunde auf die Leute gehetzt worden sind, von Verstümmelungen, von Gewalt. Mittlerweile ist das auch in Kroatien so, dass sich so von Flüchtenden, die nach Kroatien reisen, ist mittlerweile auch nachher gewesen, dass sie illegal wieder abgeschoben werden. Das heisst, in dieser Situation, wo auch jeder Versuch an der Grenze bedeutet, dass eigentlich dann, also wie, ob es jetzt Milizen sind oder Zöllner oder Polizisten, ich weiss das ja auch nicht, aber dass dann Schlafsäcke verrissen werden, dass die Leute, also ich habe Leute erlebt, die direkt zurückgekommen sind, dass Leute verblüht die Rücken haben, dass im Winter Leute etwas gezwungen worden sind, so ihre Kleider mit riesigem, Kleider mit riesigem Wasser abgespült worden sind, bevor sie wieder angestellt worden sind. Das ist eigentlich wie, also die Leute, die in dieser Situation sind, die sind quasi gezwungen auf eine ganz andere Art und Weise, als es die Idriss Niasi, damit der Nachname einmal gesagt ist, damit man nicht nur so kumpelhaft über ihn redet, dass die, also auf eine ganz andere Art, dass die, das Jetzt-Leben, das die Idriss Niasi heute hat, sind die Leute in dieser Situation während der Flucht gezwungen, eben halt nicht darüber nachzudenken, was Konsequenzen könnten sein. Und riskiert dabei eigentlich bei jedem Versuch wieder alles. Und die Idriss ist in diesem Kontext, in dem Belgrad damals, eben eigentlich auch noch fast ein Kind gewesen. Also er ist wirklich, er ist damals 17 gewesen. Und er ist ja von seiner ganzen Art eigentlich wirklich noch wie ein Bub gesehen. Also es ist nicht wie, also und er ist allein unterwegs gesehen. Er sagt auch, er hat das immer, er hat das bewusst so gemacht, aber ich meine, ob jetzt ein Kind, Jugendliche oder Erwachsene, es ist wie überhaupt nicht eine menschenwürdige Situation, wo er dort reingedrängt worden ist, als einer von den vielen. Ne?
Du hast in Serbien natürlich einen Haufen andere Schicksale und Menschen kennengelernt in dieser Zeit. Du hast auch immer wieder in der Wochenzeitung «Woz» oder im «Surpris», im «Strassenmagazin», hat es Texte gegeben von dir, wo auch andere Geschichten erzählt werden. Einer, wo mir jetzt gerade so beim Durchstöbern von deinen Texten wieder in den Sinn gekommen ist der Sabur Nadim, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, mein Sabur Nadim, ja.
Sabur Nadim, genau. Er war Radiojournalist in Afghanistan hat sich selber ja eigentlich dann auch auf der Flucht irgendwann wieder angefangen als Journalist betätigen. Und ich habe das alles, die ganze Geschichte, habe ich gefunden, ist er so extrem mutig oder was macht ihn so aus? Weil irgendwie... Ja, ich finde das noch spannend. Er berichtet von dem Flüchtlingscamp, er muss Angst haben vor der Behörde in Serbien zum Beispiel. Gleichzeitig weiss man ja nie, was könnte das für Konsequenzen haben, wenn das Taliban sehen, vielleicht auch für, Leute, die ihn noch kennen in Afghanistan, Familien und so weiter. Also es ist eigentlich recht etwas Mutiges, was er da gemacht hat. Etwas Wichtiges habe ich gefunden, zum auch berichten aus den Lager und den Zuständen von den Flüchtlingen. Aber sehr mutig, oder?
Ja, Simon, du kannst ihn besuchen und fragen, weil er ist...
Er wohnt in Luzern, glaube ich, gell?
Er wohnt in Luzern, genau. Ja,
unbedingt. Das würde ich mal tatsächlich gerne mal machen. Vor allem du, ja, das darf man auch sagen, also, weil es im Artikel vorkommt. Du bist auch schon zum Essen eingeladen worden. Es tönt fein, was er kocht.
Genau, es ist auch fein. Es ist immer so, dass er einem fast ein bisschen zwingt, ein bisschen zu viel zu essen. Und er ist auch... er tut jetzt da, ich glaube, momentan macht er eine Art Stage oder ein Volontariat bei Diaspora TV, wo aus der Schweiz berichtet, in vielen Sprachen für die migrantische Community in der Schweiz. Also er schafft weiterhin da als Journalist und ja, ich meine, ich weiß auch nicht, was dort wie der Unterschied macht, dass jemand quasi nicht einfach für sich schaut oder nicht einfach nichts macht. Und also das weiss ich, dass glaub, viele Leute, die auf der Flucht sind und nichts machen, dann halt auch... also ich kann mir vorstellen, dass bei Leuten wie beim Sabu Nadim oder beim Abdu Sabur oder so auch etwas mit so Selbstermächtigung zu tun hat, damit dass man wie sich selber eine Stimme gibt, sich selber eine Stimme zurückgibt, indem man eben halt wie berichtet, oder? Und was heisst am Schluss berichten, heisst einfach, also das kann man ja heutzutage wirklich mit einfachen Mitteln grundsätzlich, das kostet ja zuerst einmal nichts und rechtlos, also weil du vorher gesagt hast, oder wegen dem Risiko, also in der Situation dort rechtlos sind alle Leute, damals in Serbien oder heute zum Beispiel auf der griechischen Insel oder in Bosnien. Und wenn man eine eigene Öffentlichkeit hat, dann hat man zumindest die Öffentlichkeit. Also dann kann man die wie auch ja, verwenden. Also,
wie du gesagt hast, das heißt, die erste Reportage, die er gemacht hat, war ja einfach mit dem Handy gewesen. Und das erleben wir ja auch in der westlichen Welt, dass das immer mehr kommt mit dem Handy. Mobile Journalism, dass man so produziert und dass er mit den einfachsten Mitteln eigentlich kann Öffentlichkeit herstellen, journalistische Produkte auch entwickeln. Ich habe nur gedacht, vielleicht kommt er noch rein und eben, ich weiss nicht, wie die Situation ist, wenn man in so einer Situation ist. Aber er ist offenbar ja eigentlich.
Ich weiss es auch nicht.
Genau, du weisst es auch nicht. Darum kann man es nur mutmaßen. Ich habe einfach gefunden, es ist, wie vielleicht auch etwas, wo man, und auch das würde ich ihm bei Gelegenheit natürlich selber mal fragen. es ist wahrscheinlich auch, er macht letztendlich auch das, was er liebt und gern gemacht hat in seinem Land. Weil er ist ja eigentlich investigativer Journalist gewesen, so wie ich es verstehe. Hat über Sachen berichtet, wo ihn jeder regelmäßig den Zorn von der Taliban, aber auch von der afghanischen Regierung eingebrockt hat. Und er hat eigentlich dann, klar in einer Notsituation, aber eigentlich dann auch wieder ein bisschen das gemacht, was er eigentlich in Afghanistan gemacht hat, seinen Beruf gemacht, Journalist sein, oder?
Ja, voll. Eben, und gleichzeitig ist es eben, oder eben, wie wenn man grundsätzlich nichts mehr für sicher hat, also wenn quasi die Kontinuität, wo man vielleicht einen Menschen noch sicher hat, ist irgendwie ein Facebook-Profil, weil es nicht, auch wenn einem nachher irgendwie die Polizei das Handy wegnimmt, kann man sich vielleicht wieder einloggen. Ich glaube, dann macht man auch alles, was irgendwie geht, oder? Und genauso wie gewisse Leute dann entscheiden, allein, also für sich zu schauen, glaube ich, ist genauso eine Entscheidung, eben eine Kamera drauf zu haben oder ein Aufnahmegerät nicht mehr herzustellen und einmal jemandem eine Frage zu stellen. Das sind wie einfach Sachen, die einem am Schluss niemand nehmen kann. So, die Handlungsmuster.
Hast du dir selber, wo du immer wieder in Serbien warst, überlegt, wie es du würdest machen, weil du bist auch ein investigativer Journalist, natürlich größtenteils in der Schweiz. Hast du dir das mal irgendwie überlegt, ob du auch, ja, ich weiß nicht, macht man das überhaupt, wenn man vor Ort ist und sich überlegt, wie würde ich reagieren? Wäre ich vielleicht auch so, dass ich würde zur Kamera greifen und einfach aus der Not Tugend machen und berichten über die Lage, wo ich gerade drin bin und die Leute um mich herum?
Ja, ich glaube, weißt du, also das überlegt man sich sogar vielleicht eher, sogar wenn man nicht dort, also vielleicht überlegst, also jetzt bestimmt du
Ja.
dir das eher, weil ich glaube, also wenn man in dieser Situation ist, gibt es nichts, also wenn man dort vor Ort ist, als Journalist oder auch irgendwie als Aktivistin oder helfende Person oder so, egal in welcher Lage, ich glaube, es gibt. Man muss sich immer sehr bewusst sein, eben, dass man wie mehrfach privilegiert in dieser Situation ist. Dass man wie irgendwie, also nur schon damit man in dieser Situation sucht, was man jetzt irgendwie am meisten kann beitragen kann, was irgendwie das Sinnvollste ist, weil es eben nicht, also ja, weil man halt einfach jämmerlich privilegiert ist. Also weil man halt einfach wie. Ja, wenn irgendwie ein Polizist kommt, hat man nur schon einen Vorteil, wenn man den Schweizer Pass herstellen kann. Er liegt jetzt zufällig gerade. Wenn man den Schweizer Pass
Du
herhalten
hast nicht mehr griffbereit
kann,
gesehen, ich.
gegenüber Leuten, also da hat man wie nochmal ein doppeltes Privileg, oder? Gegenüber Leuten sonst und gegenüber Leuten, wo quasi einfach voll der Willkür ausgesetzt sind, hat man einfach so ein Privileg. Ich glaube, das kann sich niemand ausmalen. Also, weißt du, ich glaube, der Gedanke, was sich mir innen macht, ist in diesen Situationen, wie man richtig zulässt. Also, wie man zulässt, dass man einerseits, dass einem einerseits Leute, jetzt hat man erzählen, also als Schuni meine ich jetzt, wer einem Leute erzählen, was wichtig ist und was entscheidend ist und was vielleicht auch nicht einfach ist für sie emotional das zu erzählen, aber dass man das eben halt dann nur in dem Moment quasi nach dem grabt, wenn man wirklich schafft und nicht einfach wie so zum Spaß, erzähl mir mal, wie tragisch für dich war die letzten paar Wochen. Also wie das eine und das andere, dass man halt auch wirklich versucht, nicht einfach in so eine komische Sozialarbeitende, also nicht gegen Sozialarbeiterin, aber ich meine so eine künstliche, also die Schieflage, was einen Weg schon gibt, dass man die nicht noch versucht zu doppeln, sondern dass man wie, also ich meine, das merke ich auch in der Schweiz, oder? Wenn man in Leute wegen Beruf zum Beispiel im Ausschaffungsgefängnis gehen besuchen. Ich meine, die Leute freuen sich auch einfach überhaupt mal mit jemandem zu reden. Und ich finde, wie die gehört quasi, also es ist nicht essentiell, aber, oder ich weiß es nicht, aber die gehört ja dazu, dass man den Leuten dann auch ein als Mensch zur Verfügung steht. Also, dass man denen wirklich mit ihnen redet und nicht einfach sagt, wie, so, jetzt pack mal all deine Trauma aus. Sondern dass man vielleicht eben mit ihnen über Sport redet, wenn ich sonst mit niemandem, also über Profisport redet, wenn mich das sonst nicht interessiert, oder über Religion, wenn sie wollen über Religion reden, keine Ahnung, einfach, dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass sie wie Menschen sind und nicht tragische Fälle.
Aber ist das nicht einfach auch, also klar macht das jede und jede anders im journalistischen Berufsfeld, aber wahrscheinlich schon, es gehört ja zum Beruf, oder? Zum wirklich erahnen, was es für ein Mensch ist, wo mir da gegenüber sitzt, muss man irgendwie so einen Zugang ein bisschen finden. Es klingt ein bisschen wieder, wie wenn man es über tricky, wenn es ein Trick wäre, um mal jemanden herzukommen, aber letztendlich, ja, macht man es einfach. Ist es schon so, ja, wie du sagst, oder? Also klar, auch menschlich, aber es, ja, es gehört, ja.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob das alle so machen. Aber also ich kann das ja schwer beurteilen. Ich habe nur das Gefühl, also und was ich eben in Serbien lustig ist eben gesehen, als ich in Serbien angekommen bin, habe ich eigentlich nicht mehr als Schuni geschafft oder nicht als Schuni geschafft und dann wirklich so der krasseste Impuls hatte, wirklich um möglichst jeden Preis in meinem Leben Schuni zu bleiben, habe ich dann eben, nachdem ich so ein bisschen dort die Dynamik erlebt habe, also quasi im Winter 2016, wo der Idris, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich schon Idris Niasi, bitte schön, schon in der Schweiz gesehen ist oder gerade Richtung Schweiz angekommen ist, ist minus 17 Grad gesehen. In Serbien haben sich fast alle NGOs zurückgezogen. Es sind über 2000 Leute in diesen Baracken gesehen. Es hat sich niemand interessiert oder fast niemand interessiert für die Leute und deren Situation, bis eine Person gestorben ist unterwegs, ich glaube von Bulgarien nach Serbien. Und dann sind an einem Tag plötzlich alle internationalen Fernsehsender gekommen und am nächsten Tag alle internationalen Zeitungen. Und dann gibt es so, wie so die Interessenwellen. Und ich glaube, wie als Journey muss man sich mega bewusst sein, wie verfänglich so Interessenwellen sind. Und dass man eben nicht selber auf das einfällt. Und wenn du natürlich irgendwie quasi einfach vom belgischen Fernsehen oder so, ich weiß jetzt nicht, aber doch, ich glaube, ich habe jemanden kennengelernt vom belgischen, eben wenn du von dem quasi eingeflogen wirst und dort eigentlich nur so siehst, was man halt so sieht in ein paar Stunden und natürlich ist es mega wichtig und ist es wichtig, die Bilder aufzunehmen, aber
es lange vielleicht nicht zum Gesamtsituation erfassen, oder willst du eigentlich sagen?
Also wer kann schon die Gesamtsituation erfassen? Ich will nur sagen, die Aufmerksamkeitskurven, they are a bitch, oder? Also ich meine, das merkt man in jedem Thema, das merkt man aktuell jetzt auch in Bezug auf Pandemie, weil jetzt plötzlich alle wieder, oh, Corona, 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 und es hat uns jetzt lang so wenig wie möglich interessiert. Und ich glaube, als Schule ist es halt einfach mega wichtig, sich dem zu bewusst sein, dass es vielleicht eben auch anders ging, nicht menschlich, also indem man nicht menschlich verfügbar ist, indem man nicht irgendwie sich wirklich Zeit nimmt oder wirklich Leute kennenlernt, aber durch das man es wie macht, hat man vielleicht auch einen anderen Bezug zu dem, was man halt darüber schreibt, als wenn man jetzt einfach irgendwie von seinem Fernsehsender eingeflogen wird für einen halben Tag. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mega langatmig, es tut mir leid.
Wir haben den Podcast, wir haben extra Zeit für das, bin ich, das ist völlig okay. Das soll Platz haben, unbedingt. Ich möchte noch schnell ein bisschen für sogar so in die Aktualität rein, weil Belgrad ist wie aktuell nicht mehr so im Fokus, genau, aber Moria ja. Zum Beispiel natürlich sehr im Fokus und auch andere Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel. Mir ist so ein Satz wieder irgendwie gekommen, wo du mir auch deine älteren Texte geschrieben hast, von der WOTS, geschickt hast, von der WOTS und von Surprise. Dort steht unter anderem, die Flüchtenden haben keinen Zugang zu Duschen und Toiletten, zu Nahrung, Wasser oder medizinischer Versorgung. In den Camps ist die Situation höchstens teilweise besser. Und mir ist gerade letztens noch irgendeine Reporterin, glaube vom WDR, wo recht aktiv ist auf Twitter, in Sinn gekommen, wo sagt, sie hat mit Leuten geredet im Moria, wo wirklich Abwasserleitungen angestochen haben, um einfach irgendwie ein bisschen Wasser rüberzukommen. Wenn jetzt du Moria siehst und die aktuelle Situation, kommen dann irgendwie so Erinnerungen, also unmenschliche Erinnerungen, die du selber in Serbien zum Beispiel gesehen hast, wieder führen? Wird das wieder präsenter?
Nein, ich glaube jetzt, also ich meine, in dem Sinne wie jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich sehe einfach so eine sich anbahnende humanitäre Katastrophe, wenn ich jetzt anschaue, oder wie das Camp Moria 2, wo irgendwie 7700 Leute leben, wo hoffnungslos überschwemmt ist, das Camp of Samos, wo 4300 Leute leben, aber für 650 Leute ausgerichtet ist. Ich meine, also eben, keine Ahnung, also ich würde vielleicht schon, wenn ich nicht mehr in meiner Umgebung eine brennende Bahnschwelle würde schmecken, ich glaube, dann würde ich mich schon an Serbien von ein paar Jahren erinnern, aber ich glaube, sonst sind das wie ganz, also ich meine ja auch in einem größeren Ausmaß jetzt die Situation auf der Insel, es ist einfach wie so, die Welt schaut so zu, wie Leute zu wirklich unmenschlichen Bedingungen leben müssen. Es hat Karin Keller-Sutter gesagt, ja, man kann 22 Kinder aufnehmen, aber und dann noch mit den fiesen Pointen, sie brauchen einen minimalen Bezug zur Schweiz, anstatt dass man wie einfach jetzt, obwohl ja eigentlich das Parlament gesagt hat, hey, man müsste Leute, Flüchtende aus Griechenland aufnehmen und die Städte gesagt haben, sie sind bereit dazu, macht man es einfach nicht. Und wie ich verstehe das einfach nicht, oder? Und zwar nicht, weil ich irgendwie also nicht mal, weil ich Schurni bin, sondern einfach wirklich als Bürger verstehe ich es nicht. So.
Jetzt kommt eigentlich das wieder zum Tragen, was du vorher gerade erwähnt hast, mit dann passiert etwas jetzt zum Beispiel, wie du mal in Serbien und dann kommen auf einmal alle. Und jetzt in Moria ist auch, es hat einen Brand gegeben und auf einmal schauen alle wieder her. Aber es hat man vorher, vor einem Jahr oder so, hat das auch niemand interessiert. Das ist wieder so ein bisschen die Aufmerksamkeit, die dann wieder passiert, oder?
Eben, es gibt zum Glück so Leute wie zum Beispiel die Reporterin, oder Franziska Grillmeier, wo also eine deutsche Reporterin, die immer wieder dorthin geht, die gross mehrheitlich sogar dort lebt, so wenn ich es weiss. Und wo einem dann daran erinnert und wo einem eben dann auch in dieser Phase daran erinnert, wo sie jetzt nicht gerade wieder, wo sich so die globale Empörung nicht gerade wieder dorthin richtet. Und ja, ich bin Leuten wie ihr sehr dankbar. So.
Benni, jetzt haben wir lang getagt, wir haben viel getagt und eben, die Dries Niasi-Story, die gibt es ja dann eben im neuen Heft vom Zürcher Strassenmagazin. Dir herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dir auch, Simon, voll.
Sind wir doch gerade ein bisschen ins Plaudern gekommen. Ein neues Heft kommt am Freitag, dort drin dann eben die Geschichte von Idriss Niasi, der Titel «Angekommen». Viel Spass beim Lesen. 2 Wochen Zeit haben wir dann für das Heft, das Nummer 486. Und dann hören wir uns dann da wieder mit einem Tag zu einem neuen Text in der neuesten Ausgabe. Macht's gut, bis dort dann. Ciao zusammen.